Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Ulla Lohmann. Hallo Ulla, danke, dass das so spontan geklappt hat. Stell dich mal vor, damit die Leute wissen, wer du bist, und dann springen wir direkt rein.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Also vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich heiße Ulla Lohmann, bin Expeditionsfotografin und Filmemacherin. Das heißt, ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, zum Beispiel für Geo, National Geographic, jetzt nächste Woche Dienstag, also in 4 Tagen fürs BBC. Und ja, meine Arbeit macht mir einfach extrem Spaß. Das ist mein Traumjob.
Das ist cool. Ja, da hast du eigentlich gleich voll viel Sachen so vorne weggenommen. Im Grunde, wenn man auf deine Webseite schaut, vielleicht gleich so, und dann sieht, für welche Leute du fotografierst und was du fotografierst, dann ist es ja wirklich so der Fotografietraum, oder? Der gelebte.
Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Also ich habe mir das Leben so aufgebaut, dass ich einfach meinen Traum leben kann. Es hat aber auch ganz schön viel Schweiß und Mühe gekostet. Das gehört natürlich auch dazu.
Genau. War es schon immer so der Wunsch, Richtung Fotografie was zu machen? Oder wie bist du generell in das Fotografie-Thema gekommen? Fragen wir mal so.
Als Kind wollte ich schon immer was mit Erzählen machen, also so Geschichten erzählen. Ich bin Lehrerkind, meine Eltern haben mir immer alles schon ganz früh beigebracht. Ich habe irgendwie mit 5 schon da gestanden und wollte ein kleines Buch schreiben. Mit 8 habe ich von meinem Papi von meinem Opa die erste Kamera bekommen. Aber so richtig gemerkt, dass eigentlich die Fotografie meins ist, das habe ich erst mit 18.
Okay, und dann gleich gesagt, davon will ich leben, das wird's jetzt.
Nee, da hatte ich natürlich noch nicht meine Ahnung. Da habe ich dann gemerkt, wie das überhaupt funktioniert, dass man mit Fotos Menschen begeistern kann. Ich habe nämlich dann einen Jugendforsch-Bundessieg errungen und damals 1.500 Euro Preisgeld gekriegt. Damit bin ich ein ganzes Jahr oder eigentlich 1,5 Jahre um die Welt. Ich wollte nicht so lange bleiben, hat aber dann doch länger gedauert. Und während der Zeit habe ich immer jeden Monat für ein Regionalmagazin bei uns in der Pfalz Artikel veröffentlicht. Und das ging dann nicht ohne Bild. Und dann habe ich gemerkt, okay, fotografieren macht richtig Spaß und da kann man richtig viele Menschen erreichen.
Geschrieben hast du quasi auch schon, oder? Also ist jetzt das Bild so das Zusätzliche zum Schreiben gewesen oder ist dann irgendwann gekippt und war das Bild das Wichtigere?
Genau, früher war das, über das Schreiben kam das und dann habe ich gemerkt, einfach das Bild ist so wichtig, um die Leute in die Geschichte reinzuziehen. Dann habe ich mich viel mehr aufs Bild konzentriert und habe da auch unheimlich viel Spaß dran, eine ganze Geschichte in einem einzigen Bild auszudrücken.
Ja, das ist, glaube ich, so die hohe Kunst, oder?
Ja, also Worte, ich kann relativ viele Worte den ganzen Tag lang sagen, aber ein Bild zu machen ist relativ schwierig. Die Worte sind nicht so schwer.
Okay. Ist dann so, wenn du jetzt irgendwo eine Reportage abzugeben hast, dass du wirklich so im Hinterkopf hast, das muss auch mit einem Bild funktionieren oder ist da auch immer so, die Bildstrecke macht es auch aus?
Bei einer Reportage ist es so, dass ja jedes Bild für sich eigentlich ein Teil der Geschichte erzählt. Das ist wie ein Buch mit verschiedenen Kapiteln. Und da muss jedes Bild dann auch so ein Kapitel erzählen. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Reportage, ich habe eine über Mumifizierung in Papua-Neuguinea gemacht, da könnte ich jetzt nicht zweimal eine Mumie in einer ähnlichen Haltung abbilden. Das muss dann immer jedes Mal eine andere Geschichte sein. Und ja, man kann es mit einem Buch machen. Eine Reportage ist eigentlich so ein Buch machen. Und jedes Buch ist eine andere Geschichte.
Ist cool.
Ein anderes Kapitel.
Jedes Bild ist ein anderes Kapitel vom Buch.
Ja, genau.
Das ist cool. Ja, wir haben es ja schon gesagt, ich habe dich auf der Fotonacht, also Adobe Fotonacht, gesehen und angeschrieben. Da hast du auch über die Geschichte von der Mumie kurz gesprochen. Kannst du da so einen Abriss machen, um was es da gegangen ist?
Ich habe in Papua-Neuguinea einen Stamm entdeckt, der heute noch seine Toten mumifiziert. Weil du hast ja vorhin gefragt, wie wird man eigentlich so, wie bin ich zum Fotografen geworden? Es ist natürlich nicht nur die Leidenschaft für ein tolles Bild, sondern eben auch das Durchsetzungsvermögen und das Finden und Erzählen von einer einzigartigen Geschichte. Ich habe relativ früh gewusst, dass ich mal für National Geographic arbeiten möchte, dass die aber nicht einfach so auf mich zukommen. Dann bin ich nach Papua-Neuguinea gefahren und habe so lange gesucht, bis ich diese Geschichte entdeckt habe. Das war so ein einziger Satz in einem uralten Reiseführer, dass der Stamm dort seine Toten raucht. They smoke their dead. Also sie wusste ich nicht, ob sie es jetzt in der Pfeife rauchen oder in einer Zigarette einrollen oder was passiert. Und da war ich neugierig und wollte hin, weil ich einfach gedacht habe, da gibt es eine Geschichte. Und dann hat es natürlich lange, lange gedauert, bis die auch Zuvertrauen zu mir gefunden haben. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass sie ihre Toten mumifizieren, weil sie glauben, das sind Ahnengeister, die die Lebenden beschützen können. Durch das Mumifizieren bekommt der Geist eine Hülle. Und diese Hülle, die wird dann oberhalb des Dorfes aufbewahrt. Also quasi sitzen die Mumien über dem Dorf und schauen auf die Lebenden. Weil so kann jede Nacht dann dieser Geist der Toten da einkehren, Ruhe finden und passt so auf die Lebenden auf.
Wow.
Ja.
Wie ist da? Kann man da jetzt einfach hingehen und sagen, hallo, ich bin da, ich komme mit meinem Englisch durch oder gibt es ein bisschen mehr Hürden?
Ja, am Anfang bin ich einfach so mit meinem Rucksack dahin spaziert und habe das so gedacht. Ging aber leider nicht. Es hat dann erstmal 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt in der Gegend war, weil das Hinkommen damals so schwierig war. Es gab keine Transportwege, man musste lange zu Fuß laufen. Und dann hat es 3 Tage gedauert, bis der Stamm überhaupt mir zugestimmt hat, dass ich da hinschauen durfte und fotografieren durfte. Natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt damals die einheimische Sprache nicht gesprochen. Das ging eher so mit Händen und Füßen und mit ein paar Worten, die ich dann doch schon kannte. Aber im Prinzip ist da auch wieder ein Lächeln ganz wichtig. Also ich finde es unheimlich gut, als Fotograf mit der Kamera auf Menschen zugehen zu dürfen und so eine Rechtfertigung zu haben, Menschen anzusprechen. Aber dieser menschliche Aspekt, dass man den anderen nicht nur als ein Objekt hinter der Kamera wahrnimmt, sondern einfach als ein Mensch, das ist ganz wichtig. Und dort habe ich es tatsächlich dann irgendwann geschafft, mir Vertrauen von dem Stamm, dass die mir Vertrauen entgegenbringen, einfach durch Lächeln und durch ich selbst sein. Das ist irgendwie ganz spannend, weil wir haben in unserer Gesellschaft, wenn jemand mit einem schicken Anzug und Kostümchen rumläuft, wird er ganz anders wahrgenommen. Dort bei Urvölkern ist es nicht so. Da zählen die äußeren Werte nicht und das ist wie, als würden sie direkt in dein Herz gucken. Da kannst du dich nicht verstecken, da musst du ehrlich sein.
Wow. Ist das sowas, was du ja, was dir dein Leben, was du dir öfter für dein Leben auch mitgenommen hast als Fotograf oder wo du aus der Erfahrung gelernt hast für deine anderen Jobs?
Für mich ist das Fotografieren ein unheimlicher Teil vom Leben. Auch ich habe durch diese Fotoarbeit ganz viel über den Tod auch gelernt. Ich habe von anderen Menschen ganz viel gelernt, weil ich auf sie zugehen darf. Und das Fotografieren ist tatsächlich eine Art Philosophie für mich. Und das ist mit meinem Leben so sehr verknüpft, deswegen kann ich eigentlich fast nicht sagen, ich habe durchs Fotografieren fürs Leben gelernt, weil ich lebe das Fotografieren. Macht das Sinn?
Ja, irgendwo
Ja,
schon.
schon, ne?
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Wow, sehr cool. Ja, und dann ist so, du hast quasi dort wie viele Jahre verbracht? Oder wie oft warst du dort?
Ui, ich war weit über 25 Mal schon dort und habe insgesamt bestimmt 3, 4 Jahre, wenn man so die einzelnen Zeiten immer zusammenzählt,
Wow.
da verbracht. Ich habe dann auch in Australien studiert. Ich bin nach der Weltreise nach Deutschland zurückgegangen, habe dort Geografie angefangen, aufs Vordiplom, bekam dann ein Stipendium und durfte mir egal wo auf der ganzen Welt eine Uni aussuchen.
Wow.
Dann bin ich in den Pazifik nach Australien, weil das in Townsville die James Cook University eine sehr gute Uni ist, aber auch weil dort die ganzen pazifischen Inseln, die mich so fasziniert haben während der Weltreise, direkt davor liegen. Papua-Neuguinea, Vanuatu, Salomonen, Marquesas, der ganze Südpazifik, das stand mir offen und da wollte ich einfach viel mehr drüber lernen.
Cool. Und dann hast du quasi über Studium bist dann auch irgendwo Richtung Vulkane und so gekommen, oder? Das wäre so dein nächstes, ich nenne es mal Steckenpferd.
Genau. Ich habe in Umweltmanagement weitergemacht und da auch meinen Abschluss gemacht, habe aber immer als Nebenfach auch Journalismus und Fotojournalismus gemacht. Das war mir schon wichtig, aber ich wollte eine wissenschaftliche Ausbildung, weil ich einfach mich für dieses Warum der Erde interessiere. Einfach so diese ganz elementaren Fragen und den Sachen auf den Grund zu gehen. Gut, das ist mir als Lehrerkind natürlich in die Wiege gelegt worden.
Ja.
Aber ich finde, da ist Wissenschaft natürlich ein ganz großer Teil davon. Deswegen habe ich durch diese Liebe zur Geowissenschaft natürlich auch die Liebe zu den Vulkanen entdeckt und wollte da mehr drüber wissen.
Genau, und was hast du dann dir in den Kopf gesetzt?
In den Kopf gesetzt habe ich mir einmal so einen richtigen brodelnden Lavasee zu sehen. Aber das habe ich mir als achtjähriges Mädchen in den Kopf gesetzt. Da war ich nämlich mit meinem Papi zum allerersten Mal in Pompeji am Vesuv und habe da gesehen, was für eine zerstörerische Kraft so ein Vulkan hat. Seitdem wollte ich mal so einen richtigen Lavasee sehen. Mit 19 habe ich dann während der Weltreise eben die Gelegenheit gehabt, bin extra nach Vanuatu gereist, bin extra zu diesem Vulkan hingegangen und stand dann plötzlich oben vor meinem Traum, vor der Erfüllung meines Traumes, habe einen Schritt gemacht und in den Vulkankrater reingeguckt. Aber der war ja, der Lavasee war da, war ganz toll und ich fand es super. Aber es hat mir nicht mehr gereicht. Das nämlich, ja, das war total doof. Eigentlich so ein Lavasee, das ist was Wunderbares. Das ist wie so ein offenes Herz der Erde. Du guckst da rein, das brodelt, das blubbert, das spritzt. Da kann man überhaupt nicht genug davon kriegen. Und ich stand da oben und habe dieses Naturschauspiel bewundert. Aber ich habe dann auf einmal gemerkt, wie ich so einen Wunsch in mir spüre, dass ich dann noch viel weiter runter will.
Ja, genau,
Ich war
weil man
sechs,
muss
bin ich
vielleicht
sechs
dazu sagen,
gewesen.
genau, so oben stehen, das ist ja nicht so wie beim Gebirgssee, wo du oben so einen Meter über dem See stehst, sondern da ist ja, da geht's ja ein bisschen runter.
Ja. Nee, das war 600 Meter oberhalb vom See. Man sieht es alles schon, man spürt auch so die Hitze von dem See, das Geräusch. Aber es hat mir einfach nicht mehr gereicht. Ist doof, oder? Aus einem Traum wird dann gleich der nächste.
Ja.
Weil mein Traum war dann, ganz, ganz nah unten am Lavasee zu stehen, so, dass man nicht mehr weiter kann und an einem Punkt der Erde zu stehen, wo vor mir noch kein anderer Mensch war.
Wow.
Ja.
Ha. Hast du es in dem
Aber ich kannte
Moment
nichts.
gemerkt oder auch schon so ein bisschen vom Gefühl gehabt, wie aufwendig das Ganze sein wird? Oder hast du gedacht, das nächste Mal nehme ich das Seil mit und krabbel da schnell runter?
Ganz genau, ich kannte nämlich nichts von Vulkan, von irgendwie Abseilen, von Klettern. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was ich glaube, ich konnte, war träumen, aber das reicht nicht, um den Traum zu verwirklichen. Ich habe dann extra mit dem Klettern angefangen in Australien. Das hat mir dann auch unheimlich Spaß gemacht, habe dann auch wirklich so den Sport für mich entdeckt und das Lebensgefühl in den Bergen. Bin dann auch deswegen wieder zurück nach Deutschland in die Berge gezogen, habe dort weitergemacht und habe dort zum Glück meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der ist nämlich Alpinist. Und wir haben uns dann gemeinsam ganz oft diesen Vulkan angeschaut, uns überlegt, wo man da abseilen kann und hatten auch mehrere Versuche schon gestartet.
Genau. Erzähl noch
Zum
mal
Beispiel.
ein bisschen darüber.
Ja, 2014 war so das, wo wir tatsächlich bis auf die zweite Terrasse, sprich 400 Meter in den Krater reingekommen sind. Aber als wir gerade uns bereit machen wollten, die restlichen 200 Meter noch zu überwinden, da muss man dann so ein Seil installieren und am Seil sich runter abseilen. Und natürlich muss das in der losen Asche auch ganz gut verankert sein. Ist relativ komplex und man muss aufpassen, wo man abseilt, dass man keine Steinbrocken runterschmeißt, die das Seil durchschneiden können, dass man im Lavasee landet. Also das ist jetzt nicht so einfach.
Ja.
Aber wir hatten eine Stelle gefunden und als wir das gerade vorbereiten wollten, in dem Moment hat es angefangen zu regnen. Normalerweise ist es jetzt nicht so schlimm, wenn es mal regnet, aber in einem Vulkan fällt dieser Regen durch die Gaswolken durch. Also da steigen permanent giftige Gase auf und wenn der Regen da durchfällt, wird er zum sauren Regen Und das ist ungefähr so, als würde man Batteriesäure über Kletterseile kippen.
Oh.
Sollte man nicht tun.
Ja. Das heißt dann Abbruch oder habt ihr gewartet oder wie ist es
Wir hatten,
weitergegangen?
ja, wir hatten natürlich irrsinnig Angst gehabt, dass der Regen die Kletterseile so kaputt macht, dass wir dann nicht mehr zurück können. Wir hatten noch 400 Meter vor uns. Und ich wollte aber auch darunter. Wir hatten sehr viel unser eigenes Geld investiert, um uns den Traum zu erfüllen, weil nach Vanuatu zu fahren, die ganze Kletterausrüstung und man braucht ja auch Träger und wir hatten uns 3 Wochen Zeit genommen. Das ist jetzt alles wirklich nicht so billig.
Ja.
Und dann das auf einmal aufgeben zu müssen, es fällt schon schwer. Aber dann wurde die Situation innerhalb von 1 Stunde, 1,5 Stunden, wo wir uns überlegt haben, ob wir jetzt wirklich abbrechen, da wurde die Situation richtig kritisch, weil wir haben uns in einem trockenen Flussbett abgeseilt und dieses blöde trockene Flussbett wurde dann einfach zum Wasserfall.
Oh.
Und ja, wir kamen hin, haben geschaut, oh, wo ist unser Seil? Ach, wunderbar, da ist ein Wasserfall. Und im Wasserfall fallen natürlich auch Brocken, Steine, Sand, Asche, das fällt da alles mit runter. Und dann war die Entscheidung relativ klar, oh, wir müssen jetzt hoch. Aber dann war die Frage, schaffen wir das überhaupt oder müssen wir jetzt für immer hier unten bleiben?
Wow. Also ich habe das auf jeden Fall geschafft, weil sonst würdest du nicht da sitzen.
Ja.
Was waren nachher so die nächsten Schritte?
Also ich habe mich erstmal mit Basti gestritten, weil wir uns ganz nüchtern darüber unterhalten haben, wer da zuerst hochgehen soll. Also wer quasi zuerst, wir wussten nicht, geht derjenige, der zuerst hochgeht, stirbt er zuerst oder stirbt dann der andere, der unten im
Wow.
Vulkan ist. Haben wir uns ganz, ganz nüchtern darüber unterhalten und jeder wollte irgendwie, dass es sicherer für den anderen ist. Naja, okay. Also von daher haben wir dann auch, als wir beide oben waren, haben wir dann erstmal wieder richtig gefeiert und dann natürlich die nächsten Pläne geschmiedet, wie wir dann wieder zum Vulkan kommen. Wir hatten das Geld natürlich, war alles verbraucht. Wir haben für ganz, ganz viele Tausende von Euro Klettermaterial in den Sand gesetzt, weil das konnte man ja nie wieder nehmen. Und dann war uns klar, dass wir jetzt das nicht mehr selbst stemmen können. Wir haben dann mit unseren Aufnahmen, wir haben ein bisschen gefilmt, ein paar Fotos gemacht. Mit dem haben wir so ein paar bekannten Freunden aus der, ja, von Filmemachern haben wir rumgeschickt und irgendwie ging das um ein paar Ecken, landete es auch bei jemand von Red Bull. Und tatsächlich kam dann Red Bull auf uns zu, einen Tag vor Weihnachten am 23.12. Ja, habt ihr denn Lust, mit uns in Salzburg zu Mittag zu essen? Ja. Und dann hat das Red Bull Media House noch einen Tag vor Weihnachten zugesagt, dass sie unsere Expedition sponsoren, dass wir in den Vulkan uns abseilen können und das gemeinsam mit einem Wissenschaftler machen dürfen. Das ist nämlich mir ganz, ganz wichtig. Wir haben das nicht nur gemacht, weil wir selbst darunter wollten, sondern wir haben auch einen Wissenschaftler mit an Bord. Das ist der Thomas Boyer und er kann Messungen über den Vulkan machen, wenn er ganz nah unten ist, weil sonst weiter oben oder per Satellit verfälschen die Gase diese Messungen. Deswegen ist es einfach auch wichtig, da ganz runter zu gehen. Und dank dem Budget vom Mediahaus durften wir dann ein Jahr später wiederkommen, haben uns diesmal 4 Wochen Zeit genommen, saßen 3,5 Wochen im strömenden Regen, nichts tuend im Basislager rum, mit einem Filmteam noch dabei und mit viel, viel mehr Budget und mit richtig viel Angst im Herzen. Also ich konnte dann nachts zum Teil auch gar nicht mehr schlafen, weil ich
Wow.
mir so viel Sorgen gemacht habe, weil es halt jetzt nicht nur um meinen Traum ging, sondern um alle anderen, die ich mit meinem Traum da begeistern konnte. Und dann saßen wir halt 3,5 Wochen im Regen rum.
Ja. Und nach den
Ja.
3,5 Wochen ist dann losgegangen, oder?
Da gab es durch so ein bisschen, ich glaube da jetzt nicht so wirklich dran, aber die Einheimischen glauben, dass es da bestimmte Dinge gibt, die man sich nicht erklären kann. Und durch Gespräche mit den richtigen Leuten und ein bisschen Geld an der richtigen Stelle wurde es plötzlich auf einmal richtig schönes Wetter. Und wir konnten uns dann tatsächlich abseilen. Wir haben sogar eine Nacht im Krater geschlafen mit
Wow.
Gasmaske in den Zelten, konnten uns abseilen. Und dann stand ich irgendwann ganz, ganz, ganz unten an dem Lavasee.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man einerseits quasi das Gefühl von, wow, ich habe es geschafft, andererseits das Gefühl von, ich bin ein Mensch, das ist die Erde, so ungefähr?
Ich habe lustigerweise als Fotografin oder Filmemacherin, habe ich da jetzt ein Buch drüber geschrieben. Und zwar hat mir der Martin Bethke einfach so viel Mut gemacht, dass ich da auch drüber erzählen kann und es aufschreiben kann. Und da wurde mir zum allerersten Mal bewusst, was das für ein Gefühl war, als ich es aufschreiben musste, als ich gezwungen war, das aufzuschreiben. Weil sonst, das ist einfach so, man kann es nicht beschreiben, aber wenn man ein Buch schreibt, muss man es ja
Dann
beschreiben.
muss man es schreiben, ja.
Und ich hoffe, meine Fotos beschreiben das oder die Filmaufnahmen beschreiben es so ein bisschen, aber in Worten ist es extrem schwer. Das Tollste ist, dass man die Erde spürt. Man ist ein Teil der Erde. Ich bin ganz tief in diesem 600 Meter Schlund gefangen. Ich gucke nach oben und sehe nur ein ganz, ganz kleines Eckchen. Der Himmel ist plötzlich ganz beschränkt. Und ich bin ganz unten drin. Es ist heiß und alles wackelt und bebt. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man auf Wackelpudding laufen würde, weil die Erde permanent ist, zittert. Und das Geräusch vom Lavasee ist so ein brodelndes Wasser, aber viel, viel, viel lauter. Wie so ein kochendes Wasser, so eine Art Zischen, Blubbern. Und das spritzt so ein bisschen wie, wenn man jetzt einen Pudding zu lange kochen lässt. Gibt aber keine doofe Haut. Und ich selbst habe mich ganz, ganz klein gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass die Natur so groß und so mächtig ist und dass es eigentlich total egal ist, ob jetzt so ein kleiner Mensch da irgendwo steht oder nicht. Ich meine, für mich hat sich in dem Moment ein absoluter Traum erfüllt, aber der Erde ist es sowas von egal. Ich bin nur noch nicht mal ein Staubkorn in diesem ganzen, in dem großen Ganzen drin. Und das war ein unglaublich tolles Gefühl, dass ich eigentlich merke, dass ich absolut unbedeutend bin, aber trotzdem da sein durfte.
Wow.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ohne Untertreib, also ohne, dass man drüber nachdenkt, etwas, was dich fürs ganze Leben prägt, oder?
Ja, total. Aber auch das, dass ich meinen Traum, das waren fast 20 Jahre, ich habe den die ganze Zeit, seitdem ich ein achtjähriges Mädchen war, nie aus den Augen gelassen. Und dann habe ich ihn irgendwann verwirklicht, indem ich viel Geld in die Hand genommen habe, was ich mir natürlich selbst verdienen musste erst, indem ich mir die ganzen Kenntnisse angeeignet habe, indem ich ganz, ganz viele Leute davon überzeugen musste und indem ich auch ganz viele Fotos machen durfte. Und einfach, dass ich für einen Traum so arbeiten konnte und einfach gemerkt habe, das will ich tun und dann klappt es irgendwann. Das war auch ein Gefühl, was ich nicht mehr missen möchte. Einfach, dass man mit viel Arbeit, Durchsetzungsvermögen und einfach ganz viel Leidenschaft so viel erreichen kann.
Ja, ich glaube, das ist was, was sich ganz viele Leute wahrscheinlich auch auf die oder einfach bewusst sein müssen, dass man wahrscheinlich manchmal Glück hat im Leben, aber dass es wahrscheinlich ganz, ganz viel harte Arbeit, Willenskraft und Durchsetzungsvermögen bedeutet.
Ja, hört sich immer so einfach, ja,
Ja, ich meine,
mach's einfach und
mach
leb deine
einfach, geh da
Träume,
schnell
aber
runter, ja. Easy.
nein,
Nein.
es hat ein bisschen länger gedauert und es gab ein paar Irrtümer zwischendurch.
Ja.
Das ist so lustig, ist ja einfach dieser Vulkan. Ich war da auch wie in Papua-Neuguinea ganz, ganz oft und das ist auch ein ganz großer Teil von meinem Leben geworden. Und im Buch habe ich dann zum Teil, also ich habe dann meine ganzen alten Tagebücher wieder durchgeguckt und das so über die Jahre verteilt dann geschrieben, wie ich halt auch auf dem Vulkan Leute kennengelernt habe und ja, so ein paar gebrochene Herzen da auch hinterlassen habe. Und einfach so das mal in Revue passieren zu lassen und mal wieder auch dieses Gefühl zu haben, welche Etappen es denn überall gebraucht hat, bis man dann endlich da stehen durfte. Das fand ich total spannend, das auch mal wieder so aufschreiben zu dürfen.
Ja, das glaube ich. Ist das was, wenn du jetzt einen jungen Fotografen oder Fotografin, der gerade beginnt, siehst, was du mitgeben würdest, so glaub an deinen Traum, sei du selbst?
Ja, total. Also, ich habe ein Lebensmotto: Don't dream it, do it. Sagt sich ganz einfach, macht sich unheimlich schwer,
Ja.
aber der erste Schritt ist immer das Wichtigste, dass man einfach weiß, was der Traum ist. Weil wenn man keinen Traum hat, dann passt, dann geht es auch nicht. Und je konkreter der Traum ist, je konkreter das Ziel ist, desto einfacher ist es. Ich habe schon immer, seitdem ich irgendwie das Fotografieren halbwegs professionell betreibe, wusste ich, ich möchte für National Geographic mal arbeiten. Und dann habe ich natürlich dementsprechend alle Hebel in Bewegung gesetzt, bis ich dann auch mal jemand von National Geographic kennengelernt habe, bis ich da auch mal lernen durfte, war in Washington mehrere Male und bis ich einfach die Leute getroffen habe und einfach immer wieder an meinen eigenen Techniken und Kenntnissen gearbeitet. Ja. Und das wäre auch sowas, wo ich sage, es ist unheimlich gut, von anderen zu lernen, einfach sich viele, viele Fotos anzugucken, auch die alten Lehrmeister, die uralten, sag ich mal, die Historie der Fotografie, einfach das Material, einfach das alles zu verstehen. Wie ist das gekommen? Und nicht nur jetzt irgendwie die Instagram, Fotos sich anzuschauen. Das ist ein Stil, den man imitieren kann. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich finde es immer gut, sich inspirieren zu lassen, versuchen, Techniken und Stile zu imitieren, aber dann wieder seinen eigenen Stil zu finden. Bei mir war das halt einfach die Inspiration mit National Geographic. Ich wollte immer so fotografieren, weil ich für Self fotografieren wollte, habe ich mir diesen Stil angeschaut und immer versucht, da hinzukommen, wie die Fotografen dort fotografieren und
Was,
dann
wie würdest
natürlich
du so
eben dazu
den Stil beschreiben?
beigetragen.
Also den National Geographic Stil und deinen Stil, oder ist das irgendwie schon parallel?
Ui. Also National Geographic ist, also man kann es jetzt auch nicht mehr verallgemeinern, aber es sind sehr lebendige Bilder, sehr nah dran an den Sachen, viele weitwinklige Sachen, wo man dann auch Emotionen sieht, aber trotzdem noch im Kontext und sehr farbintensive Stimmungen, also auf Lichtstimmungen wird ganz, ganz großen Wert gelegt.
Wie ist
Und
da von der, wenn ich da kurz reingrätschen darf, von der Bildbearbeitung her, ist das so klassische Reportage, so vielleicht zuschneiden und vielleicht ein bisschen Helligkeit, oder darf man da mehr machen?
also es gibt ja vom World Press Contest bestimmte Richtlinien und jeder Reportagefotograf, der sollte sich echt mal anschauen, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also beispielsweise Pixelmanipulation oder so. Wenn man einen Sensorfleck hat, ist es kein Problem, den wegzumachen. Aber natürlich keine Pixel verschieben. Das geht gar nicht. Und ein Sachverhalt nicht so verfälschen, dass es jetzt zu was anderem wird. Wenn jetzt zum Beispiel eine triste, graue Winterlandschaft ist, kann man da jetzt auch kein sonniges Happening draus machen. Also man sollte schon die Wahrheit des Bildes belassen. Aber ein RAW-Bild hat ja diese ganzen Möglichkeiten. Und deswegen kann man jetzt auch nicht einfach ein RAW wie von der Kamera abgeben. Das muss man ja bearbeiten. Ich bearbeite meine Bilder so, dass ich einen möglichst natürlichen Look habe. Also ich versuche auch sehr wenig einzugreifen, dass ich einfach nur die besten, also das, was ich in dem Moment im Bild sehe, das will ich rausholen. Das heißt, ich weiß ganz genau, welchen Dynamikumfang meine Kamera beispielsweise hat. Schon unterwegs, während dem Fotografieren, habe ich im Kopf den Dynamikumfang, was ich da noch rausholen kann. Zum Beispiel gerade beim Vulkan ist es extrem wichtig. Du hast dieses schwarze Lavagestein oder die Asche, dann hast du irgendwie nachts eine rotglühende Lava, dann frisst das total schnell aus, du erkennst keine Details mehr in der Lava, dann kannst du aber die Tiefen musst ja auch mit hoher ISO-Zahl arbeiten, mit dem Bildrauschen in den Tiefen. Also da fotografiere ich tatsächlich so, dass ich den Dynamikumfang von meiner Kamera schon im Kopf habe. Und da achte ich auch ganz bewusst drauf, dass ich eine Kamera mit einem sehr hohen Dynamikumfang habe. Und generell ist es so, bei mir muss es schnell gehen, die Bildbearbeitung. Wenn ich unterwegs bin, bearbeite ich immer so ein bisschen schon. Habe jetzt seit kurzem Lightroom Mobile für mich entdeckt. Ja. Habe das vorher schon mit Lightroom gemacht oder mit Bridge, mit dem RAW-Converter, Lichter, Tiefen, bisschen Dehaze und habe aber gemerkt, dass ich noch so viel mehr aus den Bildern rausholen kann, ohne sie zu manipulieren. Und ich mache das so, dass ich quasi so eine Art also meine ersten Previews, sag ich mal, die ich dann zur Veröffentlichung zum Anschauen hinschicke, die bearbeite ich von der Zeit her, ich sag mal, 10 Minuten, Viertelstunde pro Bild, also so eine Mischung aus gerade noch so okay. Aber dann, wenn es dann letztendlich für den Druck rausgeht, dann tue entweder ich oder auch andere Leute, denen ich vertraue, tun da nochmal die Zeit reinstecken, die es dann braucht, um das Bild wirklich nochmal schön zu optimieren.
Ist cool. Dann aber wahrscheinlich dann auch Photoshop, also nicht nur rein Lightroom und RAW.
Nee, also ich sag mal, so die Lightroom, Bridge, RAW Converter Sachen, das fällt alles in die 10 Minuten, Viertelstunde Bearbeitung, um meinen Kunden die Ansicht, sag ich mal, Ansichts-JPEGs zu schicken. Und dann, wenn es eben, ich habe ein National Geographic Buch gedruckt, dann waren es 270 Bilder für ein Bildband. Das wurde natürlich jedes einzelne Bild nochmal schön aufbereitet, dann hat man das Druckprofil gekannt und dann kann man sich da einfach mal verspielen. Aber dann ist es tatsächlich bei unserem Dolomitenprojekt, wir haben, das darf man eigentlich gar keinem sagen, 60.000 Bilder gemacht,
Wow.
knapp 300 abgedruckt. Aber dann kann man einfach diese 300 Bilder da nochmal richtig Mühe reinstecken.
Wie ist so generell, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, machst du jetzt gefühlt zu viele Fotos oder machst du einfach Fotos, weil der Moment ist ja dann weg und sortierst du dann nachher aus? War jetzt irgendwie die gleiche Frage.
Nee, nee. Also ich versuche mir vorher schon zu überlegen, was meine Schlüsselsituationen sein sollen. Also wieder, wo wir am Anfang drüber geredet haben, die Reportage ist ja ein Buch. Welche Kapitel brauche ich? Wie beim Film, welche Sequenzen brauche ich, um die ganze Geschichte zu erzählen? Und dann überlege ich mir so ein paar Schlüsselmotive für eine bestimmte Sequenz. Klar, beim Vulkan ist es natürlich ganz logisch, wenn du dann unten am Lavasee stehst, ist das natürlich die wichtigste Sequenz. Und dann gilt's. Dann fotografiere ich und habe echt Probleme, die Kamera auch nur ein paar Sekunden aus der Hand zu legen, weil ich weiß, da zählt's jetzt.
Ist dann so, dass du dann auch noch in Brennweiten denkst oder in Details? Quasi, wenn du
Sicher.
jetzt im Kapitel denkst, dass du sagst, okay, du brauchst einmal, so wie beim Film, man schneidet jetzt nicht von einem Porträt aufs nächste wieder auf ein Porträt, sondern vielleicht von Close-up auf Weit, auf was auch immer. Ist das auch schon im Gedanken drin oder ist das was, was durch die vielen Fotos unter Anführungszeichen passiert?
Nee, das, also ich gucke schon, wie ich eine Situation am besten erzähle, zum Beispiel von der Reportage. Also ich habe dann auch tatsächlich für National Geographic eine Reportage über den Vulkan veröffentlicht und da ging es um die Expedition des Vulkans. Das ist halt ganz klassisch. Der Aufstieg zum Vulkan mit ganz vielen Trägern, das ist natürlich auch ein Thema. Da überlege ich mir vorher, okay, was Weitwinkliges, dass man so diese ganze Trägerkarawane schön sieht im Dschungel drin, das ist wichtig. Aber vielleicht ist es interessanter, einfach so ein ganz verschwitztes Gesicht zu sehen, wenn er jetzt so einen richtig schweren, fetten Rucksack schleppt, der Arme, und dann mit der Machete sich durch den Busch wühlt. Das kann als Close-up auch das symbolisieren. Also da arbeite ich auch mit verschiedenen Brennweiten sehr, sehr gerne mit meinem 35-1.4, sehr gerne mit dem 24-70-2.8. Also ich arbeite mit Canon und da habe ich halt so meine Lieblingsobjektive.
Und wie ist das so, weil du bist ja auch Teil dieser Expedition. Machst du dann auch Selfies von dir oder lässt du dich fotografieren?
Das ist, ja, also ich mache mal schon, wenn ich vom Lavasee stehe, so vor den Schlüsselmomenten, dann sage ich mir, ah, Moment, ich habe ja da noch was, ich dürfte jetzt nicht vergessen, irgendwie ein Foto von mir zu machen, wenn ich ja mit der Canon-Kamera da stehe, dann freut sich natürlich der Canon auch wieder, wenn, da denke ich dann schon meistens zumindest dran, da mache ich zur Sicherheit nochmal ein Selfie, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so ein typischer Selfie-Fotograf, dass ich da ständig immer irgendwie ins Bild drücken muss. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute auch viel schneller in eine Geschichte reinfinden, wenn sie so eine Person haben, mit der sie mitfühlen können. Wir machen auch viele Vorträge oder viele Filme. Und das ist irgendwo auch einfacher, wenn man dann selbst auch irgendwo im Film mitspielt, weil man macht ja sowieso das, was man gerne macht. Und dann wird man dabei begleitet. Da muss man sich, also kann man trotzdem dabei fotografieren, trotzdem die Geschichte erzählen. Und trotzdem haben die Menschen jemand, mit dem sie mitfiebern können, und es ist nicht so weit hergeholt. Warum sollte man sich für einen Vulkan am anderen Ende der Welt interessieren? Ist nicht so. Wenn man dann jetzt irgendwie so eine verrückte Fotografin hat, die jetzt da unbedingt hin will und aus welchen Gründen auch immer unten am Lavasee stehen will, ist das schon was anderes. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das akzeptieren konnte, dass es eigentlich auch dazugehört, als Fotograf auch diese Geschichte hinter der Kamera zu fotografieren. Aber mittlerweile macht mir das echt auch Spaß.
Okay, ist cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr macht Fotos und Filme. Ist das jetzt was, was du sagst, okay, ich mache beides, einmal das und das, oder machst du nur die Fotos und wer zweiter nur das Bewegtbild?
Ich habe fast 20 Dokumentarfilme, entweder Regie oder Film oder Produktion gemacht. Weiß man in Fotokreisen jetzt nicht so wirklich. In den Filmkreisen sage ich, ja, ich mache auch ein paar Fotos. Aber ich habe da schon verschiedene Sachen, die ich auch gerne mache. Ich finde es auch toll, Regie von einem Film machen zu dürfen. Ich habe jetzt für Terra X vor Ort durfte ich Regie in Amerika machen. Das fand ich super spannend. Und es ist für mich die Geschichte, die zählt. Als Fotoreportage kannst du eine Geschichte erzählen und als Film kannst du eine Geschichte erzählen. Über alle meinen großen Projekten gibt es beides. Ich habe auch über die Mumien jetzt gerade einen Film, sind wir jetzt gerade dabei, den Text fertig zu machen. Habe ich den Stammeshäuptling, den ich ganz am Anfang kennengelernt habe, ihn habe ich 15 Jahre mit der Kamera begleitet, bei seinem Wunsch nach dem Tod mumifiziert zu werden. Und dann wurde er auch tatsächlich mumifiziert.
Wow.
Da habe ich jetzt selbst einen Film drüber gemacht und der ist jetzt tatsächlich kurz vor Fertigstellung.
Wow.
Ja. Und also es gehört für mich so zusammen, weil es ist eigentlich nur ein Handwerkszeug. Ob man es jetzt mit dem Schreiben erzählt, Kamera oder Film, die Geschichte bleibt die Geschichte. Und wenn die stimmt, das Handwerkszeug, das kann man erlernen. Jetzt schimpfen wahrscheinlich sämtliche mit mir, entweder Fotografen, Filmemacher und Autoren, aber es tut mir leid, ich bin in keinem so richtig, richtig perfekt. Also ich würde mich jetzt nie im Leben als Autor bezeichnen, aber wenn es den Leuten Spaß macht und sie die Sachen
Ja,
lesen,
voll.
dann warum nicht auch die Geschichte so teilen?
Nein, auf
Mir
jeden
geht es, glaube
Fall.
ich, hauptsächlich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht
Nein,
unterbrechen, ich quatsche.
ich wollte eher gerade sagen, ich merke es auch immer mehr, so der Gedanke, so Content is King, ist einfach, ja, wahrscheinlich das, was drüber steht über allem.
Ja, und also mir geht's noch nicht mal unbedingt um diese Geschichten an sich. Ich meine, klar, mein Traum, mich in einem Vulkan abzuseilen und dann am Lavasee zu stehen, ist für mich unglaublich wichtig. Aber warum ist es für andere Leute relevant? Warum sollen sie sich ein Buch kaufen? Warum sollen sie sich eine Reportage durchlesen? Warum sollen sie darüber einen Film gucken? Ich finde es spannend, wenn du Leute dazu animieren kannst, mit welchem Medium auch immer, sich da rein zu versetzen und dann selbst drüber nachzudenken, was sie selbst in ihrem Leben anders machen möchten. Welche Träume sie selbst haben. Oder mit den Mumien, wie sie denken, wie es nach dem Tod weitergeht. Und ich glaube, ich mache das so für andere irgendwie. Also, weil ich andere dazu kriegen will, jetzt komm. Steh mal vom Sessel auf, mach mal irgendwas.
Ja.
Selbst wenn es nicht ganz perfekt ist, aber das ist so meine Motivation. Die anderen sollen da nicht unbedingt meine Geschichten verinnerlichen, aber ihre eigenen Geschichten machen.
Wow. Ja, ist cool. Unterrichtest du auch irgendwo? Gibst du dieses Mindset auch an Leute weiter?
Also wir machen zwei, dreimal im Jahr einen großen Fotoworkshop in Südtirol, wo wir eine ganze Woche mit Fotobegeisterten in den Bergen unterwegs sind. Das übergreifende Thema ist Geschichten erzählen.
Wow.
Wie macht man das mit einem Bild? Was ist ein Landschaftsbild, was wirkt? Das ist nur ein Landschaftsbild mit Gefühl. Wie mache ich das mit einem Porträt? Ein Porträt, was emotional anspricht. Da haben wir jeden Tag so Segmente und am Schluss ist natürlich die Königsdisziplin, diese ganzen Einzelsegmente zu einer Reportage zusammenzustellen und dann erstellen die Teilnehmer eine Reportage. Das ist komplett egal, ob das jetzt wirklich Anfänger sind oder ob das jetzt wir haben auch Profis, die sich umorientieren wollen. Also da hatte bisher jeder seinen Spaß. Ich mache das mit meinem Mann zusammen und meistens auch mit unseren tollen Assistenten, die dann auch Anfänger betreuen können. Mein Mann kümmert sich dann um die ganzen Kameraeinstellungen und wir haben nach 2 Tagen ist das Niveau immer relativ angeglichen. So das Herzstück ist Bildbesprechung abends. Sitzt man dann natürlich jetzt nicht nur im Klassensaal, sondern gemütlich. In Südtirol ist die Küche ja auch besonders gut. Sitzt man dann halt gemütlich zusammen, machen Bildbesprechung und dann gibt es am nächsten Tag mit Beamer-Präsentation die Aufgabe für den nächsten Tag erklärt und dann geht es wieder weiter. Ab in die Berge und ab Spaß haben in der Gruppe Gleichgesinnte.
Wow, sehr cool.
Ja, und dann habe ich auch einen Lehrauftrag an der Hochschule Baden für Fotografie. Hochschule Kaiserslautern in der Pfalz, wo ich herkomme, da mache ich auch was. Und wir nehmen tatsächlich die Leute mit in den Südpazifik, einmal nach Vanuatu und einmal nach Papua-Neuguinea. Und dort können sie auch selbst die Menschen mal kennenlernen.
Wow.
2 Wochen quasi so Fotoexpeditionen, natürlich auch mit Fotoworkshops, aber mit ganz, ganz viel Wissenswertem über die Menschen. Und wir sagen, es ist eine Fotoreise, heißt nicht, dass man unbedingt fotografieren muss, aber wir nehmen uns die Zeit, auf die Menschen einzugehen, auf die Landschaften einzugehen und sind nicht so von A nach B unterwegs und Reisebus hält an, Gruppe steigt aus, hier dürft ihr ein Foto machen und wieder rein
Ja.
und weiter,
Oh.
sondern wir erleben das Ganze. Und das kann
Wow.
man gut mit der Kamera.
Vielleicht sogar besser mit der Kamera, oder?
Ja, also ich finde es wirklich, das ist eine Philosophie. Du hast mit der Kamera Zeit. Du nimmst dir die Zeit, bewusste die Sachen wahrzunehmen. Das ist für mich so noch der Unterschied mit dem Smartphone. Da gehst du halt, das ist so dieses Knipsen, du hältst halt den Moment fest. Aber mit einer Kamera, die du manuell einstellen kannst, da überlegst du dir, wie wirkt dieser Moment auf mich? Wie kann ich das auch künstlerisch umsetzen? Wie kann ich das auch kreativ umsetzen? Und dann entschleunigt das Ganze so. Ich finde auch unheimlich toll, auf Menschen zugehen zu können. Unsere Reiseteilnehmer, die haben immer einen Heidenspaß, gerade mit den Kindern. Die kennen nicht wirklich viele Weiße und dann fotografieren sie und dann zeigt man den Kindern das Bild und jeder freut sich und man geht auch ganz anders auf die Menschen zu, wenn man halt vorher fragt, darf ich mal ein Foto machen? Ergeben sich immer ganz, ganz tolle Kontakte auch.
Sehr cool. Ist für dich das fertige Bild, so gerade bei den quasi bei den Workshops in den Alpen, hätte es mich interessiert, ist für dich dann ein Bild fertig, wenn es aufgenommen ist oder wenn es bearbeitet ist oder wenn es ausgedruckt worden ist?
Ich glaube, ein Bild ist für mich in dem Moment fertig, wo ich sehe. Bevor ich es irgendwie fotografiere, muss ich es sehen und muss es fühlen. Und in dem Moment ist es für mich ein Bild. Aber aus dem Bild wird natürlich ein Produkt. Das wird ein Kunstwerk im besten Falle. Und das ist natürlich dann der ganze Prozess dahinter. Ich muss es bearbeiten. Da kann man auch ganz viel künstlerisch interpretieren, reinlegen. Es macht mir auch richtig Spaß. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bearbeite relativ wenige Bilder, ganz bis ins Detail. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, das zu tun, finde ich das ganz, ganz toll, einfach auch zu sehen, was man da noch alles rausholen kann, was noch so im Bild drinsteckt und dann, wie schön das durch dieses zusätzliche Bearbeiten noch wird. Dann natürlich ein Bild als Kunstdruck ausgedruckt an der Wand zu sehen, das ist für mich irre. Ich habe bei Visa Polymarch, das ist jetzt gerade zu nächste Woche, glaube ich, fängt es an. Nee, Ende September. Noch ein bisschen. Nee, Quatsch. Jetzt, Anfang September, Visa Polymarch Perpignan, hatte ich letztes Jahr ein Bild. Ich habe die Canon 5D Mark IV Kampagne fotografieren dürfen. Hatte ich als erste Fotografin weltweit die Kamera bekommen, habe sie mit in den Vulkan genommen.
Haha.
Und von dem Job haben sie einen Ausdruck gemacht. 10 mal 4 oder 5 Meter.
Wow.
War das riesengroß. Und da stand ich vor diesem Bild. Und das ist halt natürlich auch ein absolutes Kunstwerk, das so groß zu drucken. Es war auch sehr, sehr schön gedruckt. Und sowas bewundere ich auch total. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Prozess. Also mit dem Druckprozess habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Also ich könnte jetzt nicht wirklich auch das ausdrucken. Das überlasse ich dann gerne Fachleuten. Bild setzen, das Layout machen, sowas sind dann auch nochmal, wo du auch ein Produkt gestalten kannst. Und da verlasse ich mich unheimlich gerne auf andere Leute und finde diese Teamarbeit auch schön.
Sehr cool. Teamarbeit und so, ja. Wow.
Ja.
Was sind so Pläne für die Zukunft? Gibt's, jetzt warst du ganz unten, gibt es irgendwas, wo du ganz weit rauf willst, auf irgendwelche Berge oder so?
Im nächsten Jahr steht an, dass wir von jedem europäischen Land den jeweils höchsten Berg besteigen. Das sind 47 Berge, 47 Länder und 470 Tage.
Wow.
Ja, das wird ganz schön lange, aber es, also mir kommt es nicht nur einfach auf die Berge drauf an, sondern auch die Reise und auch diese Vielfalt. Das sind europäische Länder dabei, von denen hat man noch nicht mal ein Bild im Kopf. Und Europa, das wissen natürlich viele, dass das eine europäische Göttin ist, also eine Göttin. Europa war eine Göttin oder eine Königstochter, aber der Name übersetzt bedeutet eigentlich die mit der weiten Sicht. Und deswegen sind wir da auf die Idee gekommen, nachdem politisch Europa ja in aller Munde ist, haben wir gesagt, naja, okay, gucken wir doch mal, was Europa wirklich heißt. Ah, weite Sicht, hohe Berge. Dann lass uns doch mal Europa richtig erkunden.
Wie kommt man auf solche Ideen?
Einfach mal so richtig in sich reinhorchen, was man selbst machen möchte. Und wenn man so für was richtig brennt, dann kann man es umsetzen. Ich habe eine Zeit lang immer gedacht, okay, was ist jetzt ein tolles Reportagethema? Was ist noch nicht so oft gemacht? Wo ist noch keiner? Und dann habe ich, klar, irgendwann findet man auch Themen, irgendwann findet man Orte und Leute und hat man so eine Geschichte. Aber dann habe ich gemerkt, dass das für diese großen Langzeitprojekte nicht reicht. Einfach nur so eine Recherche. Da muss man irgendwas haben, wo man richtig dafür brennt. Das wird jetzt ein Langzeitprojekt, wo es dann auch ein Buch gibt, wo es einen Film drüber gibt, wo wir auch auf Vortragstournee wieder gehen werden. Und da braucht man richtig viel Energie und Leidenschaft, dass man das auch durchhält, weil das ist natürlich nicht nur einfach und auch gerade eine Finanzierung von sowas und das Ganze, was dahinter steckt. Ich meine, es ist jetzt nicht nur auf die hohen Berge rennen, sondern eben auch viel Büroarbeit, Nachbereitung, Vorbereitung. Und wenn man da nicht die Leidenschaft hat, wenn man da nicht für so ein Projekt brennt, dann hält man es nicht durch. Aber apropos hohe Berge, so mein, das ist jetzt mein nächstes Ziel, sagen wir mal, aber mein nächstes Expeditionsprojekt, ich hoffe, dass es nicht noch 20 Jahre dauert, aber es wird auch ein längerfristiges Ziel sein. Das ist der Erebus in der Antarktis. Das ist ein Vulkan mit einem aktiven Lavasee mitten im Eis. Ja, da will ich unbedingt mal hin.
Das hört sich cool an, ja.
Ja. Doch.
Wow.
Und ich sage mal, solche Ziele einfach so geografisch muss man auch haben. Und ich habe immer so ein bisschen Unterscheidung auch zwischen diesen geografischen Expeditionszielen. Da will ich hin, das will ich jetzt mal machen, das will ich sehen. Und so ein bisschen diesen innerlichen Zielen. Und ich finde ja das Thema Tod auch unheimlich spannend durch diese Mumifizierung auch oder durch die Suche nach Antworten, was nach dem Tod ist. Und da werde ich definitiv auch weiter dran arbeiten, weil ich finde, das ist wichtig, dass man das auch offen thematisiert und so Sachen anspricht.
Absolut.
Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie das im Film dann ankommt und ja, mal schauen.
Wow. Sehr, sehr cool. Ich überlege gerade, was ich noch. Wow.
Vielleicht, weil wir haben ja jetzt viel über Fotografieren, Buch, Reportage, sonst was geredet. Ich finde es unheimlich spannend, was sich im Moment gerade tut für junge Fotografen, welche Möglichkeiten sich da mit dem Internet bieten. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber
Welche
geredet.
Möglichkeiten bieten sich für junge Fotografen mit dem Internet, Ulla?
Genau. Weil, sehr gute Frage übrigens.
Danke.
Heute hat nämlich jeder die Möglichkeit, seine eigenen Geschichten zu erzählen. Du musst nicht mehr irgendwie versuchen, das in einem Magazin zu veröffentlichen. Es gibt wirklich tolle Möglichkeiten im Internet. Und du kannst wirklich deine eigenen Geschichten machen, erzählen und deinen eigenen Absatzmarkt schaffen. Ich habe es jetzt gemerkt mit der Adobe Fotonacht. Wir haben uns darüber kennengelernt. So viele Leute haben mich darüber angesprochen. Es ist unglaublich schön, welche Resonanz man sofort bekommt. Das hat mir so viel gegeben, wenn Leute das, was ich sage, sofort kommentieren, wenn sie dann einen Kommentar schreiben, wenn ich es lesen kann. Das ist so viel interaktiver. Wenn du einen Magazinartikel in Geo veröffentlichst, da kriegt man halt irgendwie zwei, drei Leserbriefe und das war's. Und deswegen ist mein Tipp für junge Fotografen, die Möglichkeiten, die sich heutzutage bieten, anzunehmen. Ich mache auch super gerne Instagram. Ich habe es jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit unterwegs poste. Ich habe nie Internet empfangen und habe mich da auch jetzt noch nicht so richtig drum gekümmert. Aber ich finde das toll. Ich gucke unheimlich gern bei den Kollegen rein. Das ist eine unheimliche Quelle der Inspiration. Es gibt tolle Leute, die ihre Lebensgeschichte mit Instagram erzählen. Aber wieder zurück zum Anfang, was ich ganz am Anfang gesagt habe, meine Träume verwirklichen, das ist auch Arbeit, das ist ein richtiger Job, sich das aufzubauen. Da muss man sich dahinter klemmen, wenn man das möchte, so ein virtuelles Leben, seine Reisen, seine Begeisterung in Instagram teilen, dann ist es genauso viel Arbeit, wie man reinstecken muss, um Reportagen zu veröffentlichen. Da darf
Jetzt
man
kommt
sich
die
auch.
ketzerische Frage. Jetzt bekomme ich meinetwegen auf Instagram 1000 Likes für jedes Bild, aber ich kann ja nicht wirklich davon leben.
Noch nicht. Aber wir müssen unsere Expeditionen mittlerweile auch mit Sponsoring finanzieren. Es ist nicht so, dass jedes Mal Red Bull daherkommt und eine Komplettfinanzierung von so einer Sache macht. Die Hohen Berge werden wir jetzt mit unseren Teilpartnern finanzieren. Canon, die unterstützen mich schon lange und einfach F-Stop, Rucksackhersteller, jeder bezahlt ein bisschen was. Und damit können wir unsere laufenden Kosten decken. Aber diese Sponsoren gucken natürlich dann, okay, wie ist die Reichweite? Oh, sie hat nur 8.500 Instagram-Followers. Mal schauen, vielleicht ist es nicht so gut, habe ich übrigens. Aber dank Adobe Fotonacht habe ich jetzt mittlerweile 8.500. Es ging echt ganz schnell hoch, das fand ich ganz toll. Und da muss ich mich jetzt auf den Hintern setzen und ein bisschen mehr da machen. Und das ist Marktwert, was man in Zahlen hat. Und die Finanzierung von Expeditionen, ich meine, ein bisschen was kriegt man auch noch über so National Geographic Expedition Grant und so, das funktioniert auch noch, aber das sind auch nur wenig, also ist weniger, als wenn man mit einem Sponsor zusammenarbeitet. Und da ist ein Instagram-Auftritt echt wichtig. Du kannst, wenn du einen schönen Instagram-Account hast mit einer Idee, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich will die Welt bereisen und mach da mal ein paar Fotos. Du brauchst schon ein Konzept dahinter. Aber wenn du das hast, dir die Follower aufbaust und dann die Sponsoren ansprichst und sagst, guck mal, ich erreiche damit so viele Leute und dann hast du ein ganz anderes Standing. Aber du musst natürlich auch hinter den Produkten stehen. Also ich könnte jetzt nicht für irgendwie ein Handtäschlein Werbung machen, das brauche ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich brauche einen richtig dicken einen Rucksack, den ich der überall mit mir dabei ist, den ich durch die Pampa zerren kann, der für mich funktioniert und nur da stehe ich dahinter.
Ja.
Und deswegen
F-Stop.
muss man da auch authentisch sein.
Ja, auf jeden Fall. Wow.
Aber ich freue mich auch, wenn es was gibt, was für mich funktioniert, wenn ich das anderen Leuten weiterempfehlen kann. Und deswegen ist, glaube ich, diese Authentizität, die ich bei den Ureinwohnern gelernt habe, ich selbst sein, ehrlich auch sein, ist auch in der Medienwelt wichtig, weil die
Genau.
Leute merken das, wenn es jetzt irgendwie so Fake-Werbung ist und hier ist ein Schlankheitsmittel und was ich unbedingt ganz toll
Ja,
finde und hier mein Make-up und
das
so.
hat jetzt quasi eh direkt meine Frage irgendwie vorweggenommen und beantwortet. So, es gibt da gewisse Themen, die zur Zeit ziehen, so wie Lifestyle und Fitness-Trend und was auch immer. Findest du es, wie gesagt, du hast es eh beantwortet, einfach sinnvoller, dass man quasi sich selbst und sein Projekt nach vorne treibt, mit dem Risiko, dass es vielleicht am Anfang noch nicht so viele Follower hat, als wenn man irgendwo auf einen Trend aufspringt und jetzt das nächste Fitness- Lifestyle-Bloggerin oder Blogger wird.
Absolut, absolut. Weil du hast ja gesagt, davon, das ist im Moment der Trend. Wer weiß, was es dann wieder im nächsten Jahr ist. Es ist was anderes. Und man muss enorm viel Arbeit und Zeit in sowas reinstecken. Und das muss man sich gut überlegen, für was man diese Zeit investiert. Man kann einfach sein Haustier auch zum Star machen, aber da muss man die Zeit da reinstecken. Aber es muss was sein, für was man wirklich brennt. Und wenn ich jetzt irgendwie, gut, ich könnte tatsächlich Werbung für Schwefelbäder machen, das muss man nicht, oder so Aschepeeling. Ich glaube, das würde mir schon abnehmen, aber den Rest weiß ich jetzt nicht.
Wow. Nein, aber das quasi dieses Thema selbst ein Projekt aufbauen, sich selbst treu bleiben und eben auch die Arbeit dahinter reinstrecken, ist, glaube ich, was gerade für die Jungen ganz, ganz wichtig ist, dass man das einfach behirnt.
Ja, ich habe jetzt gerade ein tolles Beispiel neben mir sitzen. Das ist unsere Assistentin, die Lena. Die hat vorher einen Job gehabt, ist Fotografin, hat einen Job als Fotografin gehabt, hat aber gesagt, das ist nicht das, was ich machen möchte. Sie hat gesagt, nein, ich möchte jetzt einfach mich selbst verwirklichen, ich möchte meine Träume verwirklichen. Dann hat sie tatsächlich ihren festen Job gekündigt
Wow.
und hat gesagt, du Ulla, ich möchte bei euch Praktikum machen. Wir nehmen aber nur die Leute erstmal für ein Probepraktikum. Wir nehmen die nur eine Woche und gucken, ob es dann passt. Und dann hat Lena aber schon einfach ihren Job gekündigt, weil sie in sich schon wusste, ja, die übernehmen mich sowieso, weil sie das halt machen will. Und sie ist vollstes Risiko eingegangen. Und schon nach 2 Tagen haben wir gesagt, um Himmels Willen, wie konnten wir denn irgendwann nur ohne Lena sein? Und jetzt haben wir sie natürlich übernommen, aber dieses Risiko hat sich hoffentlich für sie gelohnt.
Ja, ist cool. Ja.
Ja, man muss diese Chancen nutzen, die sich einem bieten. Und dann aber auch, ich sag mal, es gibt eine ganz tolle Klettererin, die Katrin d'Estivelle, die hat mal gesagt, man muss ständig an sich zweifeln. Und wenn man merkt, dass der Moment gekommen ist, dann musst du zuschlagen. Also dann musst du anfangen zu klettern, dann musst du den Move machen. Beim Klettern hat es funktioniert. Und beim Leben ist es eigentlich tatsächlich auch so, dass man so eine Art Selbstzweifel ist echt gut. Man muss immer sich selbst so ein bisschen in Frage stellen, ist das jetzt das, was man wirklich machen will? Und so dadurch kriegt man seine Leidenschaft rausgekitzelt. Aber wenn dann sich der Moment bietet, dann muss man auch so selbstbewusst sein und den Moment erkennen und sagen, okay, das ist das, was ich richtig will und jetzt gehe ich auch mal ein Risiko ein.
Jetzt geht es wahrscheinlich nicht einfach nur, wenn man jetzt das erkennt hat, geht es wahrscheinlich nicht nur immer bergauf vom Gefühl, sondern auch bergab. Quasi so diese Berge- und Täler-Geschichte. Wie kommst du persönlich über solche Talphasen drüber?
Naja, gut, Talphasen, als die Expedition dann nicht geklappt hat, da waren wir tatsächlich das war eine Hochphase, weil wir da lebend wieder rausgekommen sind. Also, ich muss gestehen, ich bin ein absolut positiver Mensch. Also, ich habe so Rückschläge oder sowas, wo ich sage, ach, das funktioniert jetzt nicht so. Natürlich, gerade am Anfang, um Himmels Willen, ich war unterwegs, ich hatte noch nicht mal Geld, um mir irgendwie einen warmen Pulli zu kaufen. Ich habe mein komplettes Brot von oben bis unten 10 Stunden geschrubbt und meine Bezahlung war ein Pulli. Mir haben mal Leute im Restaurant, weil ich so hungrig geguckt habe von außen, haben sie mir mal einen Teller gegeben, wo ich das übrig gelassene Essen noch fertig essen durfte von denen. Und da war ich echt dankbar und habe es auch noch gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie, dass es nur einfach war, weil ich halt immer mein eigenes Geld auch verdienen musste. Aber solche Momente, gerade nein gut, in dem Moment, wenn du nicht weißt, wo du nachts schlafen kannst, wenn du kein Geld zum Essen hast, ist doof. Aber im Prinzip, ich wusste immer und ich weiß auch immer, dass ich immer irgendwie durchkomme. Ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Ich kann als Koch arbeiten, ich kann Boote schrubben, ich bin Tauchlehrer und ich weiß, dass ich mit meinen Händen, wenn ich will, mir auch nicht zu schade bin, immer irgendwie eine Lösung zu finden, jetzt, wenn es jetzt mal mit dem Geld knapp sein sollte. Ich meine, mittlerweile, toi, 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 muss ich mir die Sorgen absolut nicht
Wow.
mehr machen. Aber ich kann mich auf so meine Kreativität verlassen. Und deswegen weiß ich, dass ich da immer auch wieder einen Ausweg finde und wenn ich mal jetzt leider nicht so oft oder zum Glück nicht so oft, wenn ich mal nicht so viel zu tun habe und mir deswegen Sorgen machen würde, dann würde ich mir 100.000 andere eigene Projekte aufladen und an denen arbeiten. Da würde ich überhaupt nicht Zeit drüber haben, nachzudenken und würde ich halt gucken, okay, wo kann ich jetzt bei mir irgendwie den Nachbarn eine Wiese mähen oder sowas oder irgendwie zu Geld kommen oder halt mal jetzt ein halbes Jahr irgendwo richtig arbeiten, dann habe ich wieder Geld, um mir ein Projekt zu bezahlen. So habe ich dann halt am Anfang immer gedacht.
Sehr cool. Wie ist es
Ja.
eigentlich so bei den Projekten, dass vielleicht noch, wenn du jetzt so ein Bergprojekt hast oder vielleicht irgendein anderes, ist das so, dass du da zuerst bei National Geographic oder Geo oder wen auch immer anfragst, interessiert euch das oder machst du das Projekt und verkaufst es denen dann?
Ich habe immer verschiedene Wege für verschiedene Projekte. Also zum Beispiel bei dem Red Bull-Projekt war uns ganz klar, das konnten wir nicht anders finanzieren. Das haben wir natürlich vorher auch den Magazinen angeboten, aber von denen konnte das kein einzelnes Magazin so finanzieren, weil das natürlich eine teure Expedition ist und mittlerweile sind einfach die Finanzen da sehr eng, weil der ganze Printmarkt eingebrochen ist. Deswegen mache ich das mittlerweile nicht mehr so, dass ich bei den Magazinen anfrage, ob die mir vorher was finanzieren können, weil ich einfach weiß, da sind die Budgets so knapp, das lohnt sich nicht. Was ich oft mache, ist vorher schon ein Proposal für einen Film zu machen. Wir haben jetzt für nächsten Februar haben wir so eine Arte-Serie, wo ich zweimal 26 Minuten quasi den Zuschauer mit nach Vanuatu nehme, damit sie dort die Menschen anders kennenlernen können, weil sie durch mich so einen Türöffner haben. Und das bereiten wir jetzt vor. Deshalb habe ich dann, bereiten wir halt das Pitch, das ist schon durch. Arte veröffentlicht das. Jetzt müssen wir das Szenario schreiben. Aber das ist auch so ein Projekt, wo ich vorher an einen Fernsehsender herangetreten bin. Bei einem Hohe-Berge-Projekt wird es auch so sein, dass ich im Vorfeld schon einen Fernsehsender oder Internet, aber im Vorfeld werde ich schon abklären, wo wird der Film gezeigt oder die Serie und wo wird das Buch abgedruckt. Beim Buch gibt es halt auch so ein Buchhonorar, Garantiehonorar und so die Sachen sind auch wichtig, um dann die Sponsoren zu bekommen. Ja.
Also,
Und
das ist sicher schon die Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, wie man an die Projekte rangeht, oder?
ja, aber für einen jungen Fotografen würde ich tatsächlich sagen, Teil des Projektes machen, so dass man richtig zufrieden mit dem Resultat ist und dann als nächsten Schritt bei Veröffentlichungen anfragen, bei Sponsoren anfragen, je nachdem, was man machen möchte und dann mal so ein Gefühl dafür bekommen, weil das hat mir am Anfang unheimlich geholfen. Ich habe bei dieser Mumiengeschichte, bei meiner allerersten Geschichte für National Geographic, da habe ich mein ersten Portfolio bei National Geographic gezeigt. Die haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Die haben gesagt, um Himmels Willen, what a crap light.
Nein.
Original Art. Haben mir einen Rechner zugeklappt, haben gesagt, okay, vergiss es, mach nochmal. Das war mein erstes Meeting bei National Geographic in Washington. Genau. Und davon habe ich mich natürlich nicht entmutigen lassen, bin dann wieder runtergefahren. Aber ich habe tatsächlich ein Jahr später festgestellt, die hatten ja doch recht. Das war ja tatsächlich ein Scheißlicht.
Okay.
Und so habe ich mir dieses Feedback geholt. Und das ist für junge Fotografen, glaube ich, das. Sie müssen anfangen, ein Projekt zu machen, müssen das bis zu einem bestimmten Level machen. Irgendwann kommt man nicht mehr weiter, da braucht man das Feedback von außen. Dann versuchen, das vorzustellen als Portfolio. Irgendwo bei Fotofestivals gibt es oft auch Portfolio-Reviews oder eben gleich professionell an ein Magazin rantreten und sagen, guck mal, interessiert euch die Geschichte und dann mit diesem Feedback weiterarbeiten.
Cool.
Ja.
Sehr.
Und ja, ich glaube, man muss einfach so sein eigenes Projekt finden. Und dann auch die Leute ins Boot holen, die das cool finden, unterstützen und einem da auch so ein bisschen mit dem Feedback begleiten. Ich habe dann gesagt, okay, danke für dein Feedback bei National Geographic und habe dann aber gefragt, okay, wie kann ich es dann besser machen? Habe mir das alles ganz genau gemerkt, aufgeschrieben und dann ein Jahr später bin ich wieder zum selben Editor hin, habe gesagt, okay, du hast mir gesagt, das Licht hier war nicht gut, du hast mir den Tipp gegeben, mit der Taschenlampe das mal anzumalen, die Schatten, das viel mystischer zu machen. Hier, das ist das Resultat, gefällt es dir. Und so ging das dann einfach, indem ich die Leute auch mit einbezogen
Wow, sehr cool.
habe.
Sehr cool.
Danke.
Ja, wenn die Leute jetzt von dir noch deine Bilder einmal sehen wollen, wo sollen sie am besten hinschauen?
Die Webseite ist ulaloman.com. Aber ich bin natürlich auch auf dem Facebook mit meinem Namen Ulla Lohmann. Das ist eine Page. Und Instagram ist auch nur Ulla Lohmann. Ullalohma2n.
Passt. Wird natürlich in den Shownotes auch verlinkt.
Ah,
Könnt ihr
das ist
gleich
nett.
schauen.
Vielen Dank.
Wow.
E-Mail schicken geht auch. ulla@ullalohmann.com. Ich freue mich nämlich über Feedback.
Ja, E-Mail schicken ist natürlich auch immer cool, das stimmt.
Ja.
Cool. Dann haben wir irgendwas Wichtiges vergessen.
Don't dream it, do it.
Don't dream it, do it. Cool.
Aber das haben wir gesagt.
Das haben wir schon gesagt. Dann sage ich jetzt auch von meiner Seite herzlichen Dank für deine Zeit und dass das alles so spontan war und für die Ausführungen. Wow. Dann schicke ich die Leute eindeutig auf deine Seite. Schaut euch die Bilder an, schaut euch deinen Instagram an, die Facebook-Seite. Und wenn ihr dann aus dem Staunen gekommen seid, dann schreibt ihr ein Feedback. Und dann sage ich jetzt ganz hochoffiziell danke für die Zeit, danke fürs Zuhören und danke nochmal für deine Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also dann, ciao.
Ciao, Dankeschön.